Ich dachte, dieses Lied müssen wir singen, von einem Juden, von einem Israeli geschrieben, 1981, weil Israel immer wieder in solchen Lagen war, wie es jetzt auch wieder bedrängt ist. Aber vor seinem Haus blühte in Jerusalem ein Mandelzweig, und das ist ihm zum Bild geworden. Solange der noch blüht, wird Gottes Volk nicht untergehen. Das dazu. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sind nun mit uns allen. Ihr Lieben, um das Buch der Offenbarung, es ist ja das letzte im Neuen Testament, machen viele Christenmenschen einen Bogen. Ja, das ist so voller Bilder und befremdlicher Rätsel zum Teil, dass viele Bibelleser daran verzweifeln. Unser Predigttext heute für diesen zweiten Advent ist aus der Offenbarung. Und dort finden wir in den Anfangskapiteln sieben Briefe an sieben verschiedene Gemeinden der ganz frühen Christenheit. Das waren die ersten Gemeinden, die sich auf dem Gebiet der heutigen Türkei gebildet hatten. Und heute beschäftigt uns einer dieser Briefe, der Brief an die Gemeinde Philadelphia. Das ist jetzt kein Frischkäse, wofür Aldi gerade diese Woche wirbt, sondern Philadelphia ist der Name einer dieser Gemeinden und hat an sich eine sehr, sehr schöne Bedeutung. Philadelphia bedeutet brüderliche Liebe. Ich lese uns diesen Brief an diese Gemeinde aus dem dritten Kapitel und ich beschränke mich auf die Verse 7 bis 11, das dritte Kapitel der Offenbarung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Wo er öffnet, kann niemand wieder zuschließen. Wo er zuschließt, kann niemand wieder öffnen. Ich kenne deine Taten. Sieh doch, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder zuschließen kann. Du hast zwar nur eine kleine Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und dein Bekenntnis zu mir nicht widerrufen. Sieh doch, ich schicke einige Leute, die zur Synagoge des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht. Vielmehr lügen sie. Sieh doch, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast an meinem Wort festgehalten, das dich standhaft bleiben lässt. Und deshalb werde ich auch an dir festhalten. Ich werde dich vor der Stunde bewahren, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird ja über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast. Denn niemand soll dir den Siegeskranz wieder wegnehmen. Herr allmächtiger Gott, nun bitten wir dich, gib du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Wir haben es aus diesem Text drei Sätze angetan. Drei Aussagen darüber, was der Heilige, der Wahrhaftige, so wie er genannt wird, und damit ist Jesus Christus gemeint, was er tut. Erstens, er hat die Schlüssel. Zweitens, er kennt unsere Werke. Und drittens, er lässt uns mit einem Siegeskranz vom Platz gehen. In meiner ersten Gemeinde, wo ich als Pastor Dienst getan habe, das war ganz oben im Norden in Hage, da hatten wir eine hochbedachte Küsserin. Die machte das über 40 Jahre lang. Und zu ihrem 85. Geburtstag habe ich ein Interview mit ihr geführt für den Gemeindebrief. Und ich habe sie gefragt, was macht denn so eine Küsterin? Und da hat sie gesagt, als erstes, wenn ich komme, dann schmied ich die Dörden auf. Das wurde bei uns zu einem geflügelten Wort. Die Haupttür der Ansgarikirche in Hage, dazu gehörte ein riesengroßer Schlüssel und den hatte sie nur alleine. Davon gab es einen einzigen. Aber sie war immer da. Hatte noch nie Urlaub gemacht, in über 40 Jahren nicht. Und wir waren froh darüber, wenn sie uns immer wieder die Tür aufgeschlossen hatte, sonst hätten wir singen müssen, tut mir auf die schöne Pforte und führt in Gottes Haus mich ein, aber ob das geholfen hätte, dass wir reingekommen wären, weiß ich auch nicht. Es ist manchmal eminent wichtig, dass jemand den Schlüssel hat. Und wenn wir mal überlegen und stellen uns vor, da sind große Gebäudekomplexe, sowas gibt es ja wie Schulden oder ein riesiges Rathaus oder ein großes Bankgelände. Wenn wir uns mal fragen, wer ist denn eigentlich auf diesem Anwesen der wichtigste Mensch? Ja, ihr werdet vielleicht sagen, ja sicherlich die Schuldirektorin oder der Bankdirektor. Aber das stimmt in Wirklichkeit gar nicht. Der wichtigste Mensch bei solchen Gebäudekomplexen ist der Hausmeister. Neulich sagte mir ein Bankvorsteher, der Chef dieser Bank ist, ich fuhr doch durch unseren Ort am Wochenende und da war unser gesamtes Gelände, da war überhaupt kein Licht. Das muss doch hell erleuchtet sein, damit die Kunden aufmerksam werden auf uns. Und da war alles aus und tot. Aber ich konnte nichts machen. Nur der Hausmeister hat den Schlüssel und den konnte ich nicht erreichen. Vielleicht sind ja Hausmeister unter uns. Die wissen, was sie für eine Bedeutung haben, denn sie entscheiden darüber, wer wo reinkommt und wer nicht. Das sind Schlüsselpositionen im wahrsten Sinne des Wortes. Was hat das mit der Gemeinde in Philadelphia zu tun? Ja, die stand in vielerlei Hinsicht vor verschlossenen Türen. Vieles wurde der Gemeinde verwehrt. Uns scheint es ja manchmal in unserer modernen, säkularen Zeit so, dass uns, den Christen und den Kirchen, viel Wind ins Gesicht bläst und wir viele Gegner haben und Gleichgültige. Ja, darunter leide ich auch. Aber damals hatte das noch ganz andere Kategorien. Die Gemeinde in Philadelphia zu der Zeit, die war Repressalien ausgesetzt. Die konnten sich nicht mal öffentlich dazu bekennen, dass sie an Jesus Christus glauben. Dann gab es erheblichen Druck. Die Christen hatten nichts zu melden. Und hinzu kam, das haben wir gerade auch gehört in dem Brief, hinzu kam, dass sie von Nachbarn und Mitbürgern angeschwärzt wurden. Der Briefschreiber nennt sie die Synagoge des Satans. Das klingt bitterhart. Aber das ist keine Aburteilung der Juden, sondern das ging um Leute und ging gegen Leute, die sich gegenüber den Oberen als loyale Juden ausgaben und die dafür andere Menschen anderen Glaubens, nämlich Christen, anschwärzten. Darum hieß es, sie bezeichnen sich als Juden, aber das sind sie gar nicht, die lügen. Das war die Situation für die Gemeinde in Philadelphia damals. Und was hat ihr geholfen in dieser bedrängten Lage? Als sie verfolgt wurde und als ihnen vieles verschlossen blieb, geholfen hat, dass da der Allmächtige und Ewige gesagt: Ich habe den Schlüssel Davids. Ich öffne Türen, die niemand wieder zuschließen kann, und wo ich zugeschlossen habe, kann niemand sonst öffnen. Da ist einer, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und das hat der Gemeinde geholfen. Daran haben sie sich hochgezogen. Seht auf, Kopf hoch. Es gibt ja einen, der lösen kann und helfen kann, was verschlossen ist. Der zweite Satz, der mir zu denken gegeben hat: Er sieht unsere Werke. Als ich vor kurzem euren neuesten Gemeindebrief gelesen habe, Anita Steenblock schickt mir den immer freundlicherweise und mit Interesse studiere ich das, da muss ich einfach nur staunen. Staunen darüber, was in den nächsten Wochen hier bei euch in dieser kleinen Gemeinde in Virl geschieht, bis hin zur Bibelwoche im Februar. Ist das nicht faszinierend und ein Segen, dass sich in so einer kleinen Gemeinde so viele Menschen finden, die dafür sorgen, dass wir heute Gottesdienst feiern können, die dafür sorgen, dass wir Gemeinschaft miteinander erfahren und dass geholfen wird, wo Hilfe nötig ist? Was für ein Potenzial! Eine Gemeinde steht und fällt nicht mit dem Pastor oder mit der Pastorin. Ich denke, das habt ihr auch in den letzten Monaten und Wochen erfahren. Sondern die Gemeinde steht und fällt mit den vielen, die ihre Gaben einbringen, die an Gottes Wort festhalten und darum standhaft bleiben. Aber gerade die, und ich kenne viele von ihnen, gerade die, die sich engagieren und alles Mögliche möglich machen, die erleben das selber häufig ganz anders. Die stellen fest, dass ihre Arbeit oft gar nicht gesehen wird. Die müssen erleben, dass die kleinen Gemeinden nicht gesehen werden, sondern dass es heißt, ihr müsst größere Einheiten bilden, ihr müsst fusionieren, sonst gibt es gar keine Stellen mehr. Es geht manchmal in unserer Kirche nicht viel anders zu, als im Wirtschaftlichen auch. Ob das passt? Und dann gibt es ja auch das, dass Ehrenamtliche sich abrackern, alles geben und dann manchmal frustriert feststellen, wir setzen uns ein bis zum Letzten und trotzdem findet das wenig Resonanz. Ja, unsere heutige Gesellschaft hat sich sehr verändert. Und viele Menschen laufen lieber tausende anderen Angeboten nach, als dass sie sich in der Kirchengemeinde sehen lassen oder sich dort engagieren. Und dann haben die, die sich engagieren, das Gefühl, es wird ja gar nicht gesehen, was ich tue. Und genau an dieser Stelle steckt uns der Predigttext heute ein anderes Licht auf. Da sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der Christus selber: Ich sehe deine Werke. Und das sagt er nicht, weil irgendjemand da eine ganz große Idee hatte und was ganz Großes vollbracht hat, sondern das sagt er in dem Wissen, du hast nur eine kleine Kraft, aber genau die, die mit ihrer kleinen Kraft im Namen Jesu alles tun, die sehe ich. Darum, liebe Gemeinde, denkt nie, das ist vergeblich, was wir tun. Und wenn es auch in der Gemeinde niemand sieht, er sieht es. Und er schaut nicht auf die Zahlen. Für ihn zählt nicht das, wie viel, sondern dass etwas in seinem Namen geschieht. Was ist das für eine Entlastung? Wo es doch sonst all überall heißt, immer mehr, immer größer, immer besser. Ja, ich denke, der Kirchenvorstand, weil ich das auch so ein bisschen begleitet habe, war nicht zu beneiden in den letzten Wochen und Monaten. Aber er hat treu und behutsam getan, was er tun konnte. Ich weiß auch, heute ist er nicht da, darum darf ich das sagen, ganz viel ist an Ewald Pollmann hängen geblieben. Gut, dass er sich ein paar Urlaubstage gönnt, denke ich. Die sind ihm von Herzen zu wünschen. Aber er ja nicht alleine, da sind so viele andere, ihr kennt sie, die treu tun, was nötig ist. Ich bin nun beileibe nicht jeden Sonntag hier, aber wann immer ich hier bin, sitzt Lennart Wertzer und macht in aller Ruhe und Bescheidenheit und ganz unauffällig seinen Job, was vielen Menschen gut tut und zum Segen wird, indem sie die Gottesdienste hören können. Da ist Heike Post, da sind X, Y und Z, ich kann die Namen alle gar nicht nennen, wenn die nicht wären, was würde fehlen? Vielleicht hast du nur eine kleine Kraft. Und sie ist doch so wichtig. Christus sieht sie. Nicht immer bringt unsere Arbeit die Frucht, die wir uns wünschen. Manchmal bleiben die Türen, im Bilde gesprochen, verschlossen und die Menschen finden keinen Zugang zu dem, was uns doch so wichtig ist. Aber dann tut Gott vielleicht an anderer Stelle eine neue Tür auf. Und die neue Arbeit bringt Segen. Er hat ja die Schlüssel. Wir haben es doch gehört. Und wo er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und schließlich, er ist es auch, der uns die letzte Tür, durch die wir gehen müssen, aufschließt. Und da ist es das Faszinierende, was wir in diesem Text hören, dass er uns mit einem Siegeskranz vom Platz gehen lässt. Denn er hat auch die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und die Tür, die er in seiner Auferstehung aufgeschlossen hat, kann keine Macht der Welt wieder verschließen. Er hat die Schlüssel des Lebens und des Todes. Ihr, liebe Trauerfamilie, habt in dieser Woche und gestern Abschied nehmen müssen, weil Walter Rebel aus dieser Zeit in die Ewigkeit gegangen ist. Aber ihr konntet Abschied nehmen in der Gewissheit, in des Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und ihm wurde eine Tür aufgetan, durch die er gehen konnte. Und jetzt ist er dort, wo es kein Leid und keine Schmerzen und keine Tränen mehr gibt. Was für ein Segen zu wissen, die Tür zum ewigen Leben, die ist für uns aufgeschlossen. Und wir gehen ein zu seiner Herrlichkeit. Und Gott selbst wird bei uns wohnen. Und wir werden bleiben im Hause des Herrn immer da. Was für eine Hoffnung. Was mich im Studium sehr beeindruckt hat, und ich kann es bis heute nicht vergessen, ein Kirchengeschichtler, der sich also mit der Geschichte der Kirche befasst hat, der hat einmal untersucht, was oder woran waren die ersten Christen der früheren Gemeinden zu erkennen damals? Was zeichnete die aus? Und er hat drei Dinge festgestellt. Und eins von den drei Dingen, wo er sagte, das ist die Besonderheit, das ist geradezu gewissermaßen eigenartig an den Christen. Das eine, was er feststellte, ist die seltsame Tradition, dass wir blühende Blumen und aus grünen Zweigen geflochtene Kränze auf die Gräber bringen. Das kannte damals niemand. Für uns ja irgendwie selbstverständlich. Kranz, Mundart, Graf. Damals war das unvorstellbar. Das war doch ein Widerspruch. Da herrschte doch der Tod und deswegen legen die Juden heute noch Steine auf die Grabplatte und nichts anderes. Tote Steine. Und was machen wir? Was machen Christen und Christinnen? Bringen da Blumen hin. Blühendes. Grünes. Warum machen wir das? Ja, weil Jesus Sieger über den Tod ist. Und weil wir am Ende auch als Sieger vom Platz gehen. Wenn ihr die Kränze auf den Gräbern seht oder einen Kranz, dann entdeckt darin doch wieder neu den Siegeskranz. Ein Siegeskranz, den uns niemand nehmen kann. Darum, wenn es auch noch so schwierig ist, wenn auch die Katastrophenmeldungen kein Ende nehmen in dieser Welt und selbst wenn unser eigenes Ende kommt, früher oder später, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich die Erlösung naht. Der, der die Schlüssel des Lebens und des Todes hat, der kommt.